Hey, yo! Es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem tatsächlich heute relativ angenehm temperierten Wohnzimmer. Ich schwitze eigentlich gar nicht. Ich bin super drauf. Ich freue mich loszulegen. Heute geht's ums Zugfahren. Heute geht's auch um die Ängste meiner Mutter, dass ich zu Mario Barth werde. Und hinten raus geht's noch um griechische Philosophen. Genau genommen um Platon. Und ich hoffe, ihr geht mit dieser Folge keine platonische Beziehung ein, sondern hört sie brav bis zum Ende durch. Und jetzt würde ich sagen, geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls. Yeehaw! Hier ist Lokalverbot. Hello, hello. Es ist wieder Sonntag. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Lokalverbot. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, wünsche ganz viel Spaß bei der wilden Achterbahnfahrt der Gefühle, die euch jetzt heute hier erwarten wird. Und ich sage vorab schon mal, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte und lasst eine Bewertung da. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Also falls ihr heute noch niemanden glücklich gemacht habt, könnt ihr das hier sehr, sehr einfach tun. Ja. Ich habe auch lange überlegt, wann ich das Ganze ansprechen soll. Wann spricht man sowas am besten an? Gleich am Anfang ist es so eine Aufforderung gleich an euch und vielleicht seid ihr noch ein bisschen müde. Jetzt ist dann, wo ich aufnehme, gerade 16 Uhr. Vielleicht liegt man noch verkatert im Bett. Vielleicht ist man gerade wach geworden. Und dann ist gleich das Erste, was einem gesagt wird, ja, mach das, mach das, mach das. Da vergraule ich euch am Ende noch. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Vielleicht ist es so, wie wenn man besoffen Auto fährt und ich euch schon beim Einsteigen sagen würde, hey Jungs, ich bin rotzenvoll. Dann würde natürlich logischerweise niemand von euch mitfahren. Das hoffe ich mal, dass heute nicht der Fall ist, dass ihr trotzdem mitfahrt. Und wenn ich es euch am Ende sage, dann würdet ihr vermutlich sagen, okay, er war zwar rotzenvoll, aber er hat es ganz gut gemacht eigentlich. Ja, natürlich, bisschen unpassend der Vergleich, über sowas macht man eigentlich keine Witze. Natürlich würde ich es euch gar nicht sagen. Spaß beiseite, natürlich würde ich nicht Auto fahren. Habe ich auch gestern nicht, deswegen habe ich bei einer Party übernachtet. Und wurde heute früh mit der Frage geweckt von einem Kumpel, wo denn seine Hose ist. Und natürlich wurde die Frage nicht ganz so formuliert, so, Entschuldigung Maximilian, könntest du mir vielleicht sagen, wo meine Hose ist, denn ich vermisse sie aktuell, sondern so, Oder, was war gestern los, wo hast du, wo meine Hose ist? Und da bin ich direkt mit einem Schmunzeln aufgewacht. Das ist einfach mal was Neues, wie man in den Tag startet. Weil es sind ja immer dieselben Scheißfragen, die man gestellt kriegt. Na, wie geht's? Ja, gut dir. Guten Morgen, guten Tag, bla 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 bla. Und vielleicht in der Arbeit, dass man direkt mal die erste Forderung auf den Tisch geknallt kriegt, bevor man noch begrüßt wird. Und so, klar, ist schon eine Frage auch, aber irgendwie lustig. Und dann, ja, wo ist diese Hose hin? Wo ist sei Hosen? Und wie kann man überhaupt eine Hose verlieren, wenn es jetzt im nicht sexuellen Kontext passiert? So, und sie war auch nicht auf dem Weg zum Bett irgendwo. Also die Hose muss irgendwo verloren gegangen sein gestern und niemand wusste, wo die Hose ist. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht. Ich habe ihm freundlicherweise nicht geholfen, weil ich noch irgendwie etwas gebraucht habe, aufzuwachen. Ja, und als ich dann auf dem Weg nach Hause war, war die Hose immer noch nicht da. Da wurde die Hose in Unterhose im Garten gesucht. Und wollte einfach nicht auftauchen. Und wie zur Hölle verliert man eine Hose? Ich weiß, es ist dann schon so, je länger die Partykarriere von einem ist, desto mehr verliert man doch mit der Zeit. Vielleicht, wenn man so, ich weiß nicht, wann ihr das erste Mal fuhrt wart, 15, 16, man das erste Mal, vielleicht verliert man Erinnerungen, der erste Filmriss. Klassiker ist natürlich auch das erste Mal Handy verlieren. Handy verlieren ist, finde ich, Pflicht. Schon fast im zweistelligen Bereich muss man das gemacht haben, dass man wirklich jung war und ein Mann war. Also sag mir, wie viele Handys du verloren hast und ich sag dir, ob du ein Mann bist oder nicht. Irgendwann kommt dann vielleicht auch mal der Geldbeutel dazu. Geldbeutel ist, finde ich, immer ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen Pain, am nächsten Tag die ganzen Karten zu sperren, Ausweis neu beantragen, bei der Polizei irgendwas melden. So, das ist vielleicht nicht so lustig. Da ist ein Handy schon besser. Vor allem mit diesen ganzen Cloud-Systemen. Jetzt ist es ja saugeil. Du musst ja einfach nur ein neues holen, dich bei der Cloud einloggen und alles ist wieder da. Man muss sich eigentlich keine Sekunde damit beschäftigen, das Ding irgendwie wiederzufinden. Was halt in dem Fall jetzt relativ blöd war, war, dass in der Hose Geldbeutel und Handy waren. Also blöd. Da muss man natürlich schon suchen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber an sich bin ich nicht so der Verlierer, sage ich jetzt mal in dem Kontext. Ich verliere relativ selten Sachen beim Feiern. Ich bin eher so der Finder. Und die Kunst beim Finden ist es, dass man wohl, wenn man es richtig gut macht, kann man teilweise Sachen finden, bevor es andere Leute überhaupt verloren haben. So ist es mir zum Beispiel schon mal passiert, dass ich unter anderem eine Jacke gefunden habe, wo es sehr kalt war beim Heimgehen. War es ein Zufall, dass ich genau in diesem Moment eine Jacke an der Garderobe gefunden habe und dann heimgehen konnte? Oder ab und zu ist mir auch schon passiert, dass man vielleicht ein unbeaufsichtigtes Bier hinter der Bar gefunden hat oder eine Flasche Schnaps, die da einfach so verloren wurde, fahrlässig verloren wurde. Und da ist es, finde ich, dann auch die Pflicht, als ehrlicher Finder das an sich zu nehmen und sich drum zu kümmern. Ihr merkt also, die Stories für diesen Podcast schreiben sich irgendwie von selbst. Seitdem ich angefangen habe, das zu machen, gehe ich mit offeneren Augen durchs Leben, weil ich ganz viel aufpasse, was links und rechts vor und hinter mir passiert und alles immer akribisch in meinem Kopf notiere, gerne auch in den iPhone-Notizen. Und irgendwann mal ist dann immer der Zeitpunkt gekommen, da setze ich mich hin und schreibe auf so einen Blog vor mich hin, was so passiert ist, was ich erlebt habe, was man irgendwie verknüpfen könnte. Und das Ganze mache ich sehr gern im Zug, weil ich fahre oft Zug. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich doch die Zeit sinnvoll, bevor ich immer nur am Handy rumscroll und irgendwelche Instagram-Sachen anschaue. Natürlich ist es auch der Tatsache geschuldet, dass man auf der Strecke Salzburg-München faktisch nie Netz hat. Das heißt, ich bin gezwungen, mich irgendwie anders zu beschäftigen. Und da ist es immer sehr gut. Und da setze ich mich immer an so einen Vierertisch. Und in diesem Regionalexpress gibt es ja mehrere Versionen von Vierertischen. Einmal die, wo der große Vierertisch durch ist und einmal nur der, wo für die inneren Leute der Tisch da ist. Und so ist es in dem Zug, dass man eigentlich ein bisschen unterteilen kann, wo wer sitzt, vom Charakter her. Zum Beispiel in diesen Bereichen, wo man die Fahrräder hinstellen kann, da sitzen eher immer so Trottel, finde ich. Also da ist die Wanderfraktion vertreten, die dann mit zwei Fahrrädern das schaffen, 30 Plätze zu blockieren. Und wenn man dann irgendwas fragt, wird man auch noch blöd angemacht. Die dann auch gerne mal ihr Fahrrad hinstellen und stehen, anstatt dass sie sich irgendwie hinsetzen und das Fahrrad dann halten. Aber okay, ich verstehe das nicht. Vielleicht haben die so eine Art Liebesbeziehung zu diesem Fahrrad. Und es muss dann aber auch schön über alle Plätze verteilt da sein, dass man ja keinen Platz hat. Und dann steht man halt daneben, dass man schon mal irgendwie in Kampfstellung ist. Falls doch mal eine alte Frau vorbeikommt und fragt, ob sie sich hinsetzen kann, dass man gleich sagen kann, nein, das sind Fahrradplätze und da ist mein Radl und bla bla bla. Also da sitze ich immer relativ ungern, aber wenn ich mich da hinsetze, probiere ich, dass ich mich halt über 5 Plätze hinlege, dass ich so ein bisschen dieses Fahrradfeeling auch habe. Warum nimmst du denn überhaupt dein Fahrrad mit in Zug, wenn du so cool und sportlich und toll bist? Fahr doch einfach mit deinem Fahrrad anstatt mit dem Zug und lass die Leute da in Ruhe und nimm ihnen nicht ihre Plätze weg. Das muss ich einfach jetzt mal sagen hier. So, dann gibt's natürlich andere Plätze auch noch, was somit mein Lieblingsplatz ist, wo man merkt, okay, das sind eher so die chilligen Leute. Das ist, ich weiß nicht, was ihr für Typen seid, ob ihr schon eine Stunde früher kommt, dass ihr im Zug einen tollen Platz habt. Das geht natürlich nur, wenn ihr beim Startbahnhof seid. Aber ich bin eher so einer, der kommt halt maximal 10 Minuten davor, wenn nicht eher 5, dass man sich halt noch eigentlich, wenn man durchgeht, einen Platz suchen kann. Ich habe dann oft das Problem, dass ich das ganze Gleis hintergehen muss, bis irgendwie was frei ist. Und so ist es meistens so, dass eigentlich der VIP-Platz immer noch frei ist und das ist dieser Platz direkt neben der Zugtoilette. Und auf diesem Platz bin ich meinem Zeitmanagement geschuldet schon sehr, sehr oft gesessen. Und ich finde, dass die Platzwahl sehr, sehr viel über deine Persönlichkeit auch aussagt. Weil es gibt jetzt den Einschlag Leute, die sagen, okay, bevor ich mich da hinsetze und diesen Geruch ausgeliefert bin und mich vermutlich von oben bis unten vollkotzen werde, gehe ich doch lieber weiter und stelle mich in den Stehbereich, wo halt leider diese dummen Fahrradfahrer alles blockieren. Oder es gibt halt so, ich nenne sie jetzt mal Outlaws oder später mal CEOs wie mich, die einfach diesen Kampf eingehen, die sich da hinsetzen und in der Lage sind, diese äußeren Umstände auszublenden und drüber zu beißen. Und ich glaube, dass das wirklich mal auch später sowas sein wird, was man über erfolgreiche Leute erzählen wird. Weil es ist ja jetzt oft so, oh Mann, der ist ja durchgefallen irgendwann mal. Elon Musk hat ja auch sein Studium abgebrochen oder Mann, die hatten nichts, sie haben alle in der Garage angefangen und so wird es später mal sein. Die neue Generation der CEOs und Unternehmer, da wird man, denke ich mal, erzählen, ja, der saß früher auch gerne mal neben der Zugtoilette und hat das Ganze über sich ergehen lassen. Wäre natürlich auch was Schönes für so ein Vorstellungsgespräch, dass man so fragt, ja, in einem Zug sind alle Plätze belegt, bis auf dieser Platz. Gehst du vorbei und stehst oder setzt du dich hin? Und die Leute, die halt vorbeigehen und stehen bleiben, dürfen dann freundlicherweise den Raum verlassen und die Stelle wird eben an die richtigen Männer vergeben. Und das Schöne bei diesen Zugtoiletten ist auch, dass ja alles immer moderner wird und bei den neuen Toiletten ist es so, dass die keinen wirklichen Schließmechanismus mehr haben, sondern die kann man von hinten mit so einem Knopf verriegeln, aber sobald man rausgeht, bleibt die auf. Und als Isaac Newton damals die Trägheit erfunden hat, glaube ich, hat er das auch bedacht, dass das vor allem bei Zugtoiletten irgendwann mal von essentieller Wichtigkeit sein wird, weil es ist saugeil. Jedes Mal, wenn der Zug losfährt, geht diese Tür quasi automatisch rein durch die Trägheit auf und dieser wunderbare Geruch wird einem ins Gesicht geknallt. Man muss wirklich während der Fahrt wahnsinnig viele Tiefschläge einstecken. Natürlich kann man sagen, okay, man könnte ja 400 Mal während der Fahrt aufstehen und die Tür wieder zumachen, aber diesen Kampf, den kämpfst du nicht. Da gibst du relativ früh auf, so oft aufstehen hast du auch keinen Bock und irgendwann lässt du es einfach über dich ergehen. Weil auch die längste Zugfahrt hat irgendwann ein Ende, meint man. Weil Züge sind auch irgendwie in der Lage, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum verschieben können. Und zwar dann, wenn die Klimaanlage ausfällt, dann setzt sich da irgendein anderer Mechanismus in Gang und die Zeit vergeht viel, viel langsamer, was mega toll ist, wenn man diesen Platz neben der Toilette hat. Und so war es am Sonntag. Also es war auch noch die Klimaanlage aus und da fällt einem erst auf, was einem alles genommen wurde. Könnt ihr euch noch an die Zeit zurückerinnern, als es noch Fenster in Zügen gab? Wie geil war das? Dieser schöne Luftstrom, den man hatte, diese Fenster, die man so nach unten ziehen konnte. Alles wurde uns genommen. Das war auch oft irgendwie so ein Stärkebeweis, diese Kippfenster. Da musste man schon wirklich gut Kraft haben, dass man die aufkriegt. Nicht selten wurde man da auch von alten Leuten gefragt, ob man bitte ihnen helfen könnte, das Fenster aufzumachen. Da war man dann auch irgendwie, die gesellschaftliche Pflicht wurde auch von dem Fenster vertreten, was ganz toll war. Da habe ich sehr vielen alten und auch sehr vielen jungen, eher schmächtigeren Menschen geholfen, dass die Zugfahrt erträglicher wird. Aber so wird das Ganze nichts mehr. Finde ich schade. Großes Minus hier an jeden Zughersteller, baut bitte wieder normale Fenster ein. Aber freitags saß ich leider nicht neben der Zugtoilette, sondern hatte den Platz, wo wirklich die kreativen, wichtigen Leute sind. Und ich sehe mich ja jetzt schon ein bisschen als Künstler hier an. Und natürlich sitzt man als Künstler oder eben als wichtiger Typ in so Viererplätzen, wo dieser große, durchgezogene Tisch ist, dass man natürlich nebenbei auch arbeiten kann oder Mails schreiben kann. Oder in meinem Fall, dass man hier ein bisschen so Skripte für den Podcast schreiben kann. Und ich bin dann auch sehr altmodisch unterwegs. Und zwar habe ich mich da bewusst gegen eine technische Lösung entschieden, sondern bin da ganz altmodisch unterwegs mit Block und Stift. Einfach, weil ich nach außen auch ein bisschen blenden will. Ich habe so oft das Ding in mir, dass ich mir denke, wenn alte Leute vorbeigehen, die so verzweifelt sind über die jetzt bei mir vielleicht nicht mehr ganz so junge, aber allgemein über die junge Generation, dann will ich der sein, der den Ganzen wieder Hoffnung gibt, dass vielleicht nicht alles verloren ist, dass sie mit gutem Gewissen irgendwann mal aus dieser Welt scheiden können und wissen, okay, die Welt ist in guten Händen, es gibt sie noch, die guten Jungs, die braven Burschen, die nicht die ganze Zeit in ihr Handy schauen, sondern da mit Block und Stift sind und aus dem Fenster schauen und irgendwas schreiben. Und das Gute bei so einem Block ist, dass sie ja auch nicht sehen, was ich draufschreibe. Ich könnte also vermutlich die komplette Fahrt irgendwelche Schwänze draufkritzeln oder irgendeinen Müll schreiben und jeder, der vorbeigeht, würde aber trotzdem diesen Schein wahrnehmen, dass ich da irgendwas Gescheites mache und das ist super. Und in dem Fall war es aber so, dass neben mir keine alten Leute in dem Vierer saßen, sondern zwei Chinesen. Und ich notiere mir dann immer gern so Sachen, die passieren, so was um mich rum passiert, dass ich das Ganze ein bisschen bildhafter beschreiben kann und euch auch erzählen kann. Und zwar waren das zwei Wanderchinesen, nenne ich die jetzt mal, weil sie Wanderklamotten anhatten. Und sie hatten aber auch kein Fahrrad dabei, sondern sie hatten einfach dieses Standard-Dad-Outfit, sage ich jetzt mal an. Dieses Freizeithemd, dann so eine Dreiviertelhose, die ist natürlich Pflicht. Und irgendwelche Tracking-Schuhe. Und da ist mir aufgefallen, dass der Mann, der, also es war offensichtlich ein Pärchen, und der Mann hatte einen sehr lustigen Drink dabei, den er so beim Wandern trinkt. Und zwar hatte der so eine 1 Liter Flasche Milch dabei, sogar zwei davon. Und eine hat er auf der kompletten Fahrt leer getrunken. Und das ist schon komisch, oder? Der trinkt denn Milch zum Wandern? Also es wäre jetzt nichts für mich, aber ich will ja nicht urteilen. Ich kenne mich ja mit Wandern faktisch null aus. Auf jeden Fall ist es für mich doch sehr komisch, wenn man in diesem brutal heißen Zug dann irgendwie lauwarme Milch trinkt. Deswegen habe ich das notiert. Und dann war die allererste Notiz, die ich auf meinem Blog hatte, habe ich so relativ groß drauf geschrieben: Der Chinese neben mir trinkt Milch. Und dann habe ich den Blog so hingelegt und habe so aus dem Fenster gestarrt und habe mich ein bisschen in meinen Gedanken verloren, was ich da denn darüber erzählen könnte und so. Und während ich da saß, ich hatte so Kopfhörer noch drin, wo ich so ein bisschen kreative Musik höre, so ein paar Laute, die aber keine Melodie haben, dass ich nicht im Kopf mitsinge, so einfach Konzentrationsmusik, ihr wisst ja Bescheid. Viele lernen ja damit. Deswegen habe ich das nicht so ganz mitbekommen, dass der sich hinsetzt. Klar hat er gefragt. Ich so, ja, kein Thema, setz dich hin. Und dann hat er sein MacBook ausgepackt. Also es war auch einer der kreativen Sorte, der da gearbeitet hat. Und er hat das MacBook so neben meinem Block gelegt. Und er hat dann aus seinem Rucksack noch so einen Privacy-Filter rausgekramt. Wisst ihr, das ist so ein, ja, so eine Folie, die man noch über den Bildschirm legen kann, damit irgendwelche anderen nicht sehen, was man macht. Das war so ein Moment, da habe ich mir gedacht, hä, was bist du für ein Typ? Wie wichtig willst du sein, als ob du so einen Privacy-Filter brauchst im Zug? Hä, wer soll jetzt hier vorbeigehen? Was hättest du denn für tolle Geheimnisse, die dir jetzt irgendeiner im Vorbeigehen abnehmen könnte? Und habe mir schon so überlegt, ja, den könnte ich jetzt komplett ausrichten da im Podcast. Was für ein Trottel, Mann, der meint, was er ist. Und überleg und überleg so, was ich da sagen kann, wie ich den durch den Kakao ziehen kann. Und in dem Moment fällt mir auf, dass ja mein Blog vollkommen offen da liegt, und zwar ohne Privacy-Filter, weil das funktioniert bei einem Blog nicht. Und er auch bestimmt drauf geschaut hat, und es steht einfach nur fett dieser Satz drauf: Der Chinese neben mir trinkt Milch. Da habe ich ja auch gedacht, okay, was wird er sich wohl gedacht haben? Also, warum habe ich das hingeschrieben? Habe ich das so draufgeschrieben als Warnung an ihn und diesen Blog quasi vorbereitet hingelegt, dass er Bescheid weiß, dass der Chinese neben ihm Milch trinkt? Oder meint er, dass das irgendwie so ein Codewort ist? Oder meint er vielleicht am Ende einfach nur, dass ich irgendein Volltrottel bin, der irgendeine Scheiße auf diesem Blog schreibt? Ja, das war so eine typische Situation, wo man zu früh urteilt, wo man einfach über Leute irgendwas sagt und dann fällt einem auf, oh Mann, eigentlich mache ich es ja genauso, beziehungsweise eigentlich bräuchte ich das auch. Wobei man dazu sagen muss, dass so ein Privacy-Filter natürlich sinnlos ist, wenn man kein Schamgefühl hat. Dann braucht man das ja nicht. Also an sich hat es mich nicht gestört. Ich fände es nur andersrum relativ witzig, wenn ich mich irgendwo hinsetzen würde und ein Typ hat so einen Block auf dem Tisch, wo drauf steht: Der Chinese neben mir trinkt Milch. Ich schaue nach links und der Chinese trinkt Milch. Dann würde ich vermutlich hier in dem Podcast erzählen: Wow, was war das für ein weirder Typ? Was für ein komischer Kerl schreibt denn das auf, was andere Leute im Zug machen? Was bin ich für ein Stalker? Hätte ich vermutlich gesagt, aber so bin natürlich ich der Gute und der andere der Böse. Ja, aber eigentlich wollte ich mir Gedanken drüber machen, was ich in dieser Folge sagen kann. Da habe ich ja davor noch nicht gewusst, dass der milchtrinkende Chinese neben mir sitzen wird und jetzt schon irgendwie 6, 7 Minuten dieser Folge gefüllt hat. Wäre ja auch krass irgendwie. Dann könnte ich ja in die Zukunft schon, dann müsste ich ja diesen Podcast hier nicht machen, beziehungsweise könnte euch eigentlich viel, viel spannendere Sachen immer erzählen. Zum Beispiel, welche Aktien man denn kaufen muss und so. Aber da bin ich leider nicht in der Lage. Außerdem weiß ich nicht, wenn ich da vorgelesen hätte, okay, du nimm unbedingt den Zug um 18 Uhr, weil da sitzt ein Chinese drin, der Milch trinkt, dann hätte ich vermutlich gesagt, ja, okay, ist jetzt nicht so spannend, die Story können wir skippen. Eigentlich, vielleicht nehme ich doch einen Zug dann eins später oder so. Vielleicht passiert da was Besseres. Aber ich hatte ja Gedanken mit in den Zug gebracht, weil es nutzt einem ja auch nichts, wenn man Block und Stift hat und nichts im Kopf. Aber das hatte ich ja zum Glück. Und zwar habe ich euch ja letzte Woche diesen tollen Erfolg erzählt, dass ich es da in die Apple Podcast Charts geschafft habe, was mich natürlich wahnsinnig gefreut hat am Anfang. Und das Ganze habe ich auch meinen Eltern erzählt, beziehungsweise meiner Mutter. Und sie war dann etwas skeptisch. Sie hat dann zu mir gesagt: Ah, okay, Stand-up-Comedy-Charts, ob ich jetzt sowas bin wie Mario Barth und so ein bisschen zögerlich, gell? So, oder fast schon formuliert, ja. Und da muss ich sagen, das ist mit das beste Kompliment, was man kriegen kann, wenn man so probiert, witzig zu sein. Das war quasi der Ritterschlag, den ich von meiner eigenen Mutter bekommen habe. Und das hat natürlich mein Selbstbewusstsein enorm gepusht. Und ich hoffe auch, dass ihr draußen mich vielleicht als den neuen Mario Barth seht. Das wäre sehr, sehr toll. Und da war ich super gut drauf. Und wie das so ist, man denkt dann über so Komplimente nach und freut sich. Aber je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr denkt man auch so, war das überhaupt so gemeint? War das wirklich als Kompliment gemeint? Und da ist ja dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bewusst, dass manche Leute Sachen sagen, aber eigentlich was anderes meinen. Und dann ist es mir in dem Moment wie Schuppen von den Augen gefallen. Und es war, oh Gott, Hilfe, meine Mutter hat Angst. Sie hat Angst, dass ich zu Mario Barth werde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Ängste, die man als Mutter haben kann. Und ich kann sie da sehr nachvollziehen, dass sie bestimmt schlaflose Nächte aktuell hat, weil sie Angst hat, dass ich eines Morgens aufwache und zu Mario Barth geworden bin. Vielleicht so wie in Franz Kafkas Die Verwandlung. Als Maximilian eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu Mario Barth verwandelt. Das wäre schon ein witziges Buch, auch ein witziger Gedanke. Aber wenn man selbst die Person ist, die in der Früh aufwacht und auf einmal Mario Barth ist, dann weiß ich nicht, ob das so cool ist. Und natürlich ich dann sofort Herzrasen und habe mir gedacht, wie kommt sie denn drauf, dass ich da zu Mario Barth geworden bin? Sieht man es mir an? Was ist los? Die hat mich im Spiegel angeschaut. Ich hatte schon auf jeden Fall einen Bart. Es war schon mal das erste schlechte Anzeichen. Ja, aber was gibt's so? Was gibt's denn für Symptome, dass man zu Mario Barth wird? Gibt's da sowas wie bei Corona? Natürlich, ein Symptom haben beide gemeinsam, der Geschmacksverlust, den man vielleicht hinnehmen muss. Ich habe mal überlegt, aber das war bei mir nicht der Fall. Und weiter nachgedacht, ich habe auch keine so T-Shirts, wo drauf steht, dass ich nicht gender und so. Ich bin auch nicht in diesen Gender-Kampf gezogen bis jetzt. Also an sich weiß ich nicht, so Mario Barth sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht in mir. Also da kann ich Sie beruhigen. Die Verwandlung ist noch nicht gekommen, hat auch noch nicht eingesetzt. Sag ich jetzt persönlich. Kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, boah, es wird schon langsam sehr Mario Barth-esk und ich muss vielleicht mal über einen Sinneswandel nachdenken. Aber wenn man da so drüber nachdenkt, es ist schon cool irgendwie, wenn man es als Person geschafft hat, dass man irgendwie sinnbildlich für das eher Schlechte von irgendeiner Fertigkeit steht. Und so hat es ja Mario Barth geschafft, dass er früher, ich meine, der Kerl hat irgendwie innerhalb von 24 Stunden zweimal das Olympiastadion ausverkauft. Also er war wirklich an der Spitze der deutschen Comedy. Aber jetzt ist er fast schon zu so einer Metapher geworden für schlechte Comedy. Also ich denke, wenn man in einem Deutschaufsatz irgendwie schreibt und er machte Witze im Stil von Mario Barth, dann kriegt man das vermutlich positiv angerechnet, weil man es schafft, durch seine Ausdrucksweise sehr, sehr bildhaft klarzumachen, wie unangenehm doch diese Witze waren. Aber so ist die Gesellschaft einfach. So toxisch ist die Gesellschaft. Du machst so viel richtig, du bringst Millionen Menschen über Jahre zum Lachen und auf einmal wirst du sinnbildlich für den Zerfall von deutscher Comedy und Leute machen Witze über dich. Du wirst vom Witzemacher zum Witz. Undankbare Gesellschaft, ja, so ist es. Man macht einmal was falsch und schon ist man unten durch. Aber so ist es ja bei vielen Persönlichkeiten. Jens Lehmann zum Beispiel, wahnsinnig guter Torwart, unser Held beim Sommermärchen, mit Arsenal ungeschlagen, Meister geworden. Und dann macht er einmal was falsch. Einmal wird er besoffen, aus dem Bierzelt geschmissen. Einmal pisst er vielleicht hinter einer Bande während einem Fußballspiel. Ein einziges Mal hat er auch nur seinen Nachbarn mit der Kettensäge bedroht. Einmal ist er vielleicht auch noch besoffen Auto gefahren. Dann ist er einmal aber auch nur besoffen aus dem Bierzelt wiedergeschmissen worden. Einmal vielleicht dann auch noch rassistische Kommentare über einen TV-Kollegen. Aber sonst, also ich finde, bei Jens Lehmann merkt man sehr, dass wir in der Gesellschaft absolut gar keine Toleranz mehr haben. Also ein einziges Mal passiert dir was und du bist unten durch. Und man meint, dass dieses Phänomen so durch die Boulevardpresse oder sowas gekommen ist, dass man sofort zerfleischt wird von den Medien und dass man dadurch dieses Image bekommt. Aber das gibt's in der Geschichte schon immer. Und das ist auch schon in klügsten Köpfen passiert, die noch nie irgendwas falsch gemacht haben. Klar, wenn man jetzt sehr, sehr kritisch ist, könnte man schon vielleicht das ein oder andere Fehlverhalten bei den Sachen von Jens Lehmann diagnostizieren. Aber da muss man schon sehr, sehr penibel sein. Aber ich gehe jetzt mal ganz weit in die Geschichte zu einem der klügsten Köpfe, die jemals gelebt haben, und zwar Platon. Bei ihm war das auch so. Und natürlich ist es jetzt auch der einzig logische Schritt, dass man von Jens Lehmann zu Platon wechselt. Also zwei sehr, sehr, finde ich, wichtige Philosophen der Neuzeit und der Antike. Und bei Platon ist es so, der hat ja wahnsinnig viel gescheites Zeug gesagt. Mir kommt es fast so vor, als hätte der Kerl eigentlich nur gescheites Zeug gesagt. Und das, was aber bei uns hängen geblieben ist in der Gesellschaft, ist das Wort platonisch. Und ich denke mir, wenn Platon auf uns herabschaut, auf die Gesellschaft jetzt, er hat es vermutlich in den Himmel geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was er so privat immer getrieben hat. Aber ich sage mal, er blickt aus dem Himmel herab auf uns. Und als er so gestorben ist, hat er sich an seinem Sterbebett vielleicht gedacht, ja, boah, ich war so gescheit, ich habe so viel schlaue Sachen gesagt, jeder wird sich an mich erinnern. Ich bin auf jeden Fall die nächsten Jahrtausende wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft im Denken und im Handeln. Und jetzt schaut er so auf die Welt hinab und er merkt, dass sein Name sinnbildlich dafür wurde, dass du es bei einer Frau nicht schaffst, zum Zug zu kommen. Der wird sich dann auch denken im Himmel, Digga, wobei Digga würde vermutlich nicht sagen, aber er wird vielleicht Heureka sagen. Heureka, was geht eigentlich da unten ab? Ich laber hier irgendwas mit Höhlengleichnis und so und das Einzige, was die mir andichten, ist, dass ich der Typ war, der es noch nie geschafft hat, irgendwie eine Frau ins Bett zu kriegen. Ich bin die sinnbildliche Friendzone der Antike, die es bis in die Moderne geschafft hat. Und er wird dann mal auch so nachdenken, junge Leute, da hat ja keiner Ahnung, was das Höhlengleichnis ist, beziehungsweise es interessiert auch einfach keinen Schwanz mehr, sondern jeder hat nur dieses Wort platonisch im Kopf. Wenn du jemand fragst, wer war Platon, der vielleicht so jetzt 16 bis 18 ist, der wird sich denken, ja, keine Ahnung. Erstmal, okay, war das ein Typ? Ich habe nur gedacht, das ist dieses Adjektiv, was man halt sagt, wenn mit einer Frau nichts geht, sie einen nur abweist, dann war es halt platonisch. Und das sagt man halt gern, wenn man schlau klingen will und sich die Wahrheit nicht eingestehen will, weil platonisch klingt doch irgendwie besser als, boah, nee, die hat absolut kein Interesse an mir, es ist echt nur mega oberflächlich. Aber so ist es. Manchmal macht man im Leben alles richtig und wird doch irgendwie bestraft von der Gesellschaft. Er hat ja sogar nach dem Tod alles richtig gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er auf einmal zurück auf die Erde gekommen ist als wahnsinnig schrecklicher Lava und deswegen dieses Adjektiv verdient hat. Da sind wir einfach als Gesellschaft sehr gemein gewesen zu einem wahnsinnig schlauen Mann. Der wird bestimmt auch sehr gemobbt da im Himmel, wenn er mit seinen Späßen chillt, mit Pythagoras, mit Aristoteles und so. Kann natürlich auch sein, dass der so der erste Theoretiker war. So dieses erste, sag ich mal, Dilemma da zwischen Theorie und Praxis, was jetzt hier heutzutage ja Handwerker gegen Studenten ist, war vielleicht damals auch schon so. Er hat halt einfach immer nur drüber philosophiert und gelabert und jeder hat gewusst, dass hinter den Worten eigentlich nichts steckt, so seine Späzeln. Der Pythagoras mit seinem Satz des Pythagoras eine Frau nach der anderen klargemacht. Wahnsinniger Praktiker auch, also nicht nur Theoretiker. Und der Platon dann, sind sie ihm hinters Licht gekommen, dass die Geschichten alle nur erfunden sind. Wenn man da mal mit den Mädels geredet hat, haben die halt gesagt, Mai, du kennst doch den Platon. Ist schon ganz netter Kerl und so, aber ja, mehr ja auch nicht. Und so wurde dann in der Antike die Friendzone erfunden von einem wahnsinnig gescheiten Mann. Ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge er das alles gesagt hat. Ich würde mal sagen, wenn ich das im Nachhinein analysieren würde, hat er auf jeden Fall die Friendzone relativ früh erfunden, weil dann war sein Kopf frei. Dann hatte er nicht so Mädelsgeschichten im Kopf, sondern hatte eigentlich seine ganze Hirnkapazität frei zur Verfügung, um diese wahnsinnig tollen philosophischen Gedanken von sich zu geben, die heute halt leider alle in Vergessenheit geraten sind. Das heißt, seine größte Schwäche ist dann eigentlich seine größte Stärke geworden. Ja, das war's dann auch schon für heute. Wir sind am Ende dieser hoffentlich nicht platonischen Folge für euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielleicht habt ihr auch Lust, wieder ein bisschen in die Philosophie einzusteigen und lest euch mal in die anderen tollen Sachen ein, die diese gescheiten Männer von sich gegeben haben, im Gegensatz zu mir hier. Ja, wir sind am Ende und jetzt sage ich es nochmal, wem es gefallen hat. Ich würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Jetzt kann ich sagen, wo wir am Ziel sind. Ich war natürlich die komplette Folge rotzenvoll, Aber jetzt seid ihr ja schon mitgefahren und hoffentlich sicher da angekommen, wo ihr hin wolltet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und so zerbröselt der Keks nun mal.